Prolog. Stubni Do, Bosnien-Herzegowina, Oktober 1993. Von den skelettartigen Häusern stieg Rauch auf. Aus einem von ihnen ragte ein Rohr und Wasser sprudelte heraus, bildete auf dem Boden eine dunkle Pfütze. Thomas Wolf wandte sich ab. Die schwedischen Sisu-Kampffahrzeuge sehen in der grünen Talsohle wie gestrandete Wale aus, schoss es ihm durch den Kopf. Der Himmel über dem Dorf war grau und schwer, die Luft rau und kalt. Mit zusammengekniffenen Augen sah er zum Waldrand hinüber, ließ den Blick weiter nach oben und über die bewaldete Hügelkette schweifen, die von milchigem Nebel eingehüllt war. Die schwedischen UN-Soldaten inspizierten die Ruinen eines Ortes, der bis vor kurzem das Zuhause von Menschen gewesen war. Jedes Gebäude war zerstört. »Wo sind die Bewohner?«, dachte Thomas. »Hatten sie fliehen können?« Hinter ihm erklang ein Hupen. Weitere Sisu-Militärtrucks schlossen sich an. Ein Versuch, wie Thomas wusste, eventuelle Überlebende dazu zu bewegen, aus ihren Verstecken zu kommen. Jemand rief, er habe einen Kieferknochen gefunden. Das Fernsehteam, das die schwedische Truppe begleitete, eilte in die Richtung. Thomas bewegte sich wachsam auf die geöffnete braune Kellertür eines Steinhauses zu, löste die Stabtaschenlampe von seinem Gürtel und ging hinein. Ein Geruch nach Feuchtigkeit und Erde umgab ihn. Er leuchtete umher. Holzregale an den Wänden, Säcke mit Kartoffeln auf dem Boden. Als sich in einer Ecke etwas bewegte, fuhr er erschrocken zusammen. Eine orange Katze huschte fauchend an seinem rechten Fuß vorbei und verschwand ins Freie. Thomas atmete erleichtert auf, dann sah er sich weiter im Keller um, ließ den Strahl der Taschenlampe über Wände und Boden gleiten, bis dieser auf etwas Weißes fiel, fast fluoreszierend auf dem erdigen Untergrund. Vor Entsetzen ließ er die Lampe fallen, bückte sich, tastete über die festgestampfte Erde, hob die Taschenlampe auf und richtete sie auf die Stelle. Der Lichtkegel fiel auf einen nackten Fuß. Die Zehennägel waren rot lackiert. Mit zitternder Hand ließ Thomas den Strahl weiter nach oben wandern. Vor einem Regal lagen drei tote Frauen auf dem Rücken. Sie hielten sich an den Händen, Einschusslöcher in den Köpfen, die Kehlen durchtrennt. Thomas drehte sich um, stolperte nach draußen, sackte auf dem Treppenabsatz zusammen und sog keuchend die kalte Luft ein. Ein Stück entfernt lag ein platter, schwarz-weißer Fußball im Morast. Daneben ein kleiner Kinderstiefel. »Was zum Teufel haben Sie getan?« flüsterte er. Er hatte schon früher tote Menschen gesehen, sowohl hier in Bosnien als auch zu Hause in Schweden, wo er als Kriminalkommissar bei der Stockholmer Mordkommission arbeitete. Aber das hier, das war etwas anderes. Er hatte es bereits gewusst, als er das gespenstische Dorf betreten hatte, doch der Anblick der drei getöteten Frauen führte ihm die Erkenntnis mit voller Wucht vor Augen. An diesem Ort hatte der Hass alles ausgelöscht, alles, was seinen Weg gekreuzt hatte. Und niemand würde auch nur den Versuch unternehmen, die Täter ausfindig zu machen. Kein Blaulicht, kein Sirenengeheul. Es würde keine Tatortuntersuchung geben, keine Obduktion, keine Bürokratie. Im Krieg waren tote Menschen ein Fakt, der nicht in Frage gestellt wurde. Man hob Gräber aus, und die Toten wurden bestattet, wurden zu Erinnerungen. Ein Soldat kam auf ihn zu, half ihm auf die Füße. Thomas wies auf den Kellereingang, versuchte wiederzugeben, was er gesehen hatte. Der Mann, den Thomas auf ungefähr 25 schätzte, mit leuchtend blauen Augen und Bürstenschnitt, hörte mit finsterer Miene zu. Als Thomas verstummte, deutete der andere auf eine weitere Häuserruine. »Hinter dem Haus da liegt ein Junge, höchstens 8, 9 Jahre alt. Er wurde totgetreten, verstehst du? Sein kleiner Körper ist von lehmigen Stiefelabdrücken erwachsener Männer übersät.« Als Thomas keine Antwort gab, nickte der Mann ihm kurz zu, klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter und verschwand in Richtung der Sisu-Fahrzeuge. Damit seine Beine nicht wieder nachgaben, stützte sich Thomas am Treppengeländer ab und versuchte, sich zu sammeln. Der Nebel über den Bergen begann, sich ein wenig zu lichten. Der Angriff der Kroaten auf das Dorf hatte Samstagmorgen begonnen. Heute war Dienstag. Er versuchte, sich die Szenen auszumalen, die sich hier abgespielt hatten. Es gelang ihm nicht. »Ich will nach Hause zu meinen Kindern«, dachte er. Ich möchte nicht noch mehr bewaffneten Männern mit Kerben in ihren Kalaschnikows begegnen, die damit markieren, wie viele Menschen sie getötet haben. Er klopfte die Knie seiner khakifarbenen Felduniform ab. Dann folgte er einem unebenen Schotterweg und stieg über einen niedrigen Zaun in einen verwilderten Garten, in dem schlafende, dürre Obstbäume aufragten. Die Hintertür hing schief in den Angeln. Im Haus war es ebenso kalt wie draußen. »Hallo? Ist hier jemand?« Auf dem Vorhof, neben einem Haufen Gerümpel, stand ein weißer, verrosteter Lada. Der Wagen war auf einem provisorischen Gestell aufgebockt und die Reifen fehlten. Thomas nestelte eine Zigarette hervor, zündete sie mit zitternden Händen an und klemmte sie in den Mundwinkel. Mit den Händen stützte er sich am Dach des Laders ab, beugte sich zum Seitenfenster und sah hinein. Durch den weißen Tabakqualm konnte er einen gelben Spülhandschuh erkennen. Wie eine Flamme leuchtete er in der grauen Umgebung auf. Er ließ seinen Blick aufwärts wandern und schaute geradewegs in zwei weit geöffnete braune Augen. Die Zigarette fiel ihm aus dem Mund und wurde vom Morast verschluckt. Die Frau lebte. Ein paar Sekunden betrachteten sie einander stumm. Dann legte Thomas die Hand auf den Griff der Tür, zog sie auf und beugte sich ins Wageninnere. Die Frau schien etwa 25 Jahre alt zu sein und hatte dunkelbraune, gelockte Haare, die ihr bis auf die Schultern fielen. Sie kauerte auf der Rückbank unter einer grauen Wolldecke und zitterte vor Kälte. »I'm Thomas«, sagte er sanft. »I'm here to help you.« Er machte langsame, behutsame Bewegungen. Er wollte sie nicht erschrecken. Mit aufgerissenen Augen sah sie auf seine Hand, die er ihr entgegenstreckte. Doch anstatt sie zu nehmen, tat sie etwas, das ihn verblüffte. Bevor sie seine Hand ergriff und zögernd drückte, streifte sie den Spülhandschuh von ihrer rechten Hand. »Asra«, sagte sie. Ihre Hand war klein und kalt und roch schwach nach Gummi.